Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments and Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das mal wieder Claudius Jablonka von 10x Founders und Philipp Werner von Project A Ventures. Und wir haben zwei, ja, ich finde, ziemlich coole Themen besprochen, zwei sehr unterschiedliche Themen. Eine richtig krasse Runde aus den USA oder aus den USA und Israel vielmehr. Philipp und Claudius sind aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen. Und dann haben wir eine, ja, ich finde, fast sehr ungewöhnliche Transaktion besprochen, die so klein war, dass ich sie gar nicht gefunden habe. Aber auch das hat seinen Grund und deswegen, ja, ein tolles Gespräch, das jetzt auf euch wartet, mit Claudius Jablonka von 10x Founders und Philipp Werner von Project A. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Philipp Werner. Ich bin Partner bei Project A. Project A ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Offices in Berlin und London. Wir sind ein generalistischer Seed-Fund mit Deep Dives in Financial Technology, Climate and Energy, European Resilience und Global Supply Chains. Außerdem geben wir unseren Portfoliounternehmen Zugang zu 100 operativen Experten in den Bereichen Commercial, People und Tech.
Und
Claudius Jablonka, General Partner bei 10x Founders. 10x Founders ist ein von Gründern geführter Early-Stage-Investor, der 200 Unternehmer zu einem starken Netzwerk vereint, um die ambitioniertesten Tech-Gründer zu unterstützen. Wir investieren branchenübergreifend in Entrepreneure weltweit, aber fokussieren uns auf Europa. Und unsere Ticketgrößen liegen so zwischen 250.000 Euro und 2,5 Millionen Euro. Ein großer Teil unseres Fonds von 160 Millionen Euro ist für Follow-ons reserviert, um unsere Portfolio-Champions bis zum Pre-IPO zu unterstützen.
Investments und Exits.
Philipp, Claudius, hallo ihr beiden.
Moin Jan.
Hallo Jan.
Cool. Ja, ich freue mich wie immer auf das Gespräch mit euch. Es macht immer großen Spaß. Claudius, du sogar in den USA gerade, ne?
Ja, genau. Bin hier gerade im Silicon Valley unterwegs.
Ach, Wahnsinn. Ja, dann wahrscheinlich, vielleicht beim nächsten Mal machen wir so ein Recap davon, ne? Was du alles gesehen hast, was wir hier in Europa noch vermissen.
Ja, super gerne. Also war, ja genau, geht in beide Richtungen natürlich. Manche Sachen vermissen wir auch nicht, die es hier gibt. Aber ja, das war super spannend. Ich habe mit einigen sehr spannenden Investoren hier gesprochen, habe meine ganzen Portfoliofirmen hier besucht und ja, war super, super interessant, mit den Leuten sich auszutauschen, was sie so dazu denken zu Startup-Environment in Europa und USA, zu Trump, zu ja, Deutschland, wie sich so entwickelt. Und zu dem Ambition-Level, Talenten, das können wir aber alles beim nächsten Mal machen.
Total cool. Aber wir bleiben mit der ersten Runde, die wir heute besprechen, in den USA, aber nicht im Silicon Valley, glaube ich, ne? Ich glaube, in New York sitzen die.
Genau, also die, das ist so ein israelisch-amerikanisches Startup. Ich glaube, gibt's ja viele, die in Israel ursprünglich mal ihre Wurzeln haben und dann in die USA gehen, weil dort natürlich der große Markt ist und dann ihr Headquarter da aufschlagen. Und da geht's um Sierra. Sierra hat gerade eine 300 Millionen Dollar Finanzierungsrunde auf einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar abgeschlossen. Und die Runde wurde angeführt von Co2. Das sind neue Investoren dabei wie Spark Capital, Georgian, AT&T Ventures und dann ein sozusagen All-Star-Paket von Bestandsinvestoren, die alle schon dabei waren und den dreifachen Markup zur letzten Runde jetzt mitnehmen. Sequoia, Accel, Redpoint und Cyberstarts. Und ja, damit also eine wirklich, glaube ich, beeindruckende Finanzierungsrunde für ein Cybersecurity-Startup.
Und ich hatte mir das im Vorfeld angeguckt, das ist wirklich so das Who is Who, ne? Also so soll ein Cap-Table, glaube ich, aussehen von einem Top-Startup. Die sind in einer spannenden Intersection, ne? Also da trifft irgendwie, glaube ich, zwei Megatrends zusammen, ne? AI und Cybersecurity irgendwie, oder?
Genau, also die sind auf jeden Fall in einem spannenden Bereich unterwegs. Erstmal im Bereich Cybersecurity, wo es um das relativ neue Feld von DSPM geht, Data Security Posture Management. Und ja, da geht es im Prinzip darum, die Daten in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlich zu sichern und darüber informiert zu sein, wenn Daten in Gefahr sind.
Wollen wir mal Philipp reinholen, ne? Philipp, wie guckt ihr auf den Markt?
Also erstmal vielleicht noch zu der Runde. Ihr habt das jetzt so neutral gesagt, aber das ist schon eine ziemlich starke Nummer, finde ich. Vor allem in der aktuellen Zeit, wo Growth-Finanzierungsrunden jetzt nicht so häufig sind und dann eine 3x auf die Bewertung year over year ist schon echt extrem beeindruckend. Und ja, du hast den Cap-Table schon angesprochen, aber da kann man auch ruhig nochmal sagen, dass Doug Leone da noch im Cap-Table sitzt, also absolute Sequoia-Legende. Und von Excel Philipp Buteri, also auch schon ein Name, den man kennt. Das heißt, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus von außen. Nur nochmal kurz zu der Runde.
Das sind dann jeweils die Partner, die du gerade angesprochen hast, ne?
Ja, genau, genau. Und Doug Leone ist so ein bisschen quasi, ja, Venture-Capital-Legende. Ist zum Beispiel auch bei Trade Republic im Board. Ist, glaube ich, aber nicht mehr aktiv, aber hat immer noch die Board-Mandate für Sequoia, soweit ich informiert bin. Also auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und eine 300-Millionen-Dollar-Runde sieht man jetzt auch nicht jeden Tag in der aktuellen Phase des Ökosystems. Von daher, vor allem mit so einem Valuation-Uplift, glaube ich, schon echt was Besonderes. Aber vielleicht zum Markt, weil du ihn angesprochen hast. Also ich glaube, diejenigen, die es ein bisschen auskennen, und da weiß ich jetzt nicht, ob ich da dazugehöre, die werden sicher direkt ein paar Companies im Ohr haben, wenn man über Cybersecurity spricht. Also CrowdStrike zum Beispiel ist eine große New York-listed Company, ich glaube 75 Milliarden Market Cap, oder Zscaler, ich glaube so 25 Milliarden Market Cap, noch ein paar andere. Also sehr, sehr große Companies in diesem Bereich. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier die Wette im Grunde natürlich nicht nur auf die Traction, zu der leider public wenig Informationen zu finden sind, sondern eben auch, dass Sierra jetzt es eben schafft, AI zu nutzen in diesem ganzen Feld, und zwar zu einem Grad, den die genannten Player vielleicht nicht hinbekommen. Also grundsätzlich geht es hier darum, Unternehmen dabei zu helfen, überhaupt erstmal zu managen, welche Daten haben sie eigentlich wo abliegen und mit welchen Zugriffsrechten, vielleicht mit welchem Wert etc. Denn AI spielt ja immer eine größere Rolle. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues mehr. AI funktioniert aber eben nur, wenn man auch große Datensätze hat. Und große Datensätze sind mittlerweile recht große Angriffsfläche für Bad Actors. Also wenn man von außen angegriffen wird, dann geht es meistens um die Daten. Das heißt, erstmal zu wissen, welche Daten hat man überhaupt, wo liegen die ab, wie sind die gesichert, ist für jedes Unternehmen einer gewissen Größe, die mit AI irgendwas zu tun haben, unverzichtlich heute. Und außerdem gibt es noch einen großen Trend in der Regulierung dahin, dass Datensicherheit eben immer wichtiger wird. Ich glaube, in den USA ist es so, dass wenn man einen Breach hat, muss man, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen den Umfang offenlegen. Und das klingt so trivial, aber da scheitern, glaube ich, schon viele Unternehmen dran, erstmal zu verstehen, welche Daten sind jetzt überhaupt betroffen von so einem Breach. Und da setzt eben dieses DSPM, wie Claudia schon gesagt hat, Data Security Posture Management an, und hier in dem Fall eben AI First.
Du meintest gerade, es gibt keine Informationen zu Traction. Da habe ich ein bisschen tiefer gegraben und was gefunden, was ich eigentlich die Knallernachricht an diesem Startup finde. Nämlich habe ich hier bei einem israelischen Newsportal gefunden, Sierra hat ein estimated annual revenue of 20 to 30 million dollars. With an annual growth rate that was estimated at about 900%. Und Umsatzwachstum dieses Jahr wird bei 500% erwartet. Also Wahnsinn. Also Umsatzwachstum Wahnsinn, der aktuelle Multiple Wahnsinn. Aber man sieht immer, die Firmenbewertung ist immer eine Funktion aus dem aktuellen Umsatz und der Growth Rate. Bei Sarah ist natürlich die Growth Rate fast noch wichtiger als der aktuelle Umsatz. Und 900% im Jahr, das ist wirklich gigantisch. Aber gleichzeitig ist auch der Multiple auf eine 20 bis 30 Millionen Umsatz. Also Wahnsinn, dass das eine 1,5 Milliarden Company ist im aktuellen Umfeld. Also das ist wirklich gigantisch.
Aber dann wachsen die ja mit dem, wenn sie so weiter wachsen, relativ schnell rein in die Bewertung, ne?
Genau, das geht dann natürlich schnell, aber reinwachsen in die Bewertung heißt, genau, das heißt, dass die in ein paar Quartalen vielleicht 100 Millionen Dollar Umsatz dann haben. Das ist natürlich schon mal beeindruckend, aber ja, die sind eben ihrer Zeit voraus, kann man so sagen, glaube ich.
Jetzt hast du gerade so nebenbei gesagt, dass Growth wichtiger ist als Umsatz. Ist das jetzt, also dreht sich der Markt gerade wieder?
Nee, wenn du, also auf dem Level, wenn du da 900% pro Jahr wächst, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein grundsätzlich ein wichtiger Faktor. Also wenn du generell so als Growth-Startup so schnell wächst, ist das sehr stark. Ich weiß aber nicht, wie man das hier beurteilen kann, weil es ist schon ein besonderer Fall mit sehr wenig Umsatz und sehr schnellem Wachstum.
Wenn man jetzt mal nochmal schaut, ist das dann hinterher schon der Punkt, warum die da alle so Schlange stehen und auch solche Namen Schlange stehen? Oder gibt es noch andere Faktoren, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die vielleicht dann noch mit reinspielen? Also so, wir haben jetzt das Team zum Beispiel nicht erwähnt oder sowas. Also gibt es noch andere Faktoren, wo ihr sagt, die sind ausschlaggebend dafür, dass die Finanzierungsrunde innerhalb von einem Jahr sich die Bewertung sich verdreifacht hat?
Also ich glaube, Das werden schon vor allem die zwei Themen sein, dass es eben große Player am Markt gibt, sehr große Player, dass man die vielleicht angreifen kann, wenn man daran glaubt, dass man das Modell heute AI-native baut, und dann eben schon ganz klar die Traction. Das heißt, es wird sicher auch noch weitere Player geben, die sich in dem Bereich rumtreiben. Aber wenn du dann so eine Traction hast, dann ist die Hypothese, liegt relativ nahe, dass das eben die Company wird, die sich durchsetzen kann. Und wenn du dann, ich glaube, die letzte Runde war ja schon 100 Millionen Series B. Wenn du dann schon solche Funds im Cap-Table hast, die so viel Kapital bereitgestellt haben, ich glaube, dann kristallisiert sich relativ schnell raus, dass diese Company ein Winner in dem Bereich sein kann. Also die Runde mit den Wachstumszahlen, die gerade genannt wurden, ist, glaube ich, relativer No-Brainer. Das Team ist natürlich extrem relevant, aber typischerweise noch relevanter in den früheren Phasen. Ich glaube, was hier spannend ist, ist, dass eben zwei Gründer sind aus Israel und auch wieder durch die israelische Armee gelaufen sind, was wir sehr, sehr häufig sehen bei Tech-Foundern aus dem Tel Aviver Ökosystem und häufig im Cybersecurity-Bereich. Also Tel Aviv ist der absolute Cybersecurity-Hub, zumindest so in Europa und im näheren Umfeld. Von daher, das ist sicher auch nochmal eine Besonderheit.
Was ich hier noch spannend finde, ist, dass es eine der Companies ist, die halt die Infrastruktur im Cybersecurity-Bereich angeht. Das heißt sozusagen, wo liegen meine Daten, den Überblick zu bekommen über die gesamten Daten und dazu AI auch einzusetzen. Ich glaube, das ist der spannende Punkt, was die Perspektive für eine Firma, die jetzt bei 1,4 Milliarden Bewertung steht und dann vielleicht noch in Richtung 10 Milliarden Bewertung irgendwann strebt, geht. Das heißt, hier geht es sozusagen um die Ownership des Kunden und um den Überblick über dessen gesamte Assets. Und darauf kann man dann, glaube ich, weitere Cybersecurity-Produkte verkaufen eines Tages. Das ist, glaube ich, einer der sehr spannenden Aspekte, wo wir jetzt heute sind, am heutigen Punkt bei einer so hohen Bewertung, der gegeben sein muss, dass es später sich um ein strategisches sozusagen Asset handelt. Denn es gibt viele Companies im Cybersecurity-Bereich, das sind kleine Feature-Companies, die sich nur auf eine bestimmte Nische und ein ganz bestimmten Use-Case konzentrieren. Und davon gibt es unheimlich viele, und Enterprise-Kunden müssen heute ganz viele von diesen kleinen Startups integrieren, damit sie die Cybersecurity-Landschaft abdecken können. Und da sind natürlich so schnell wachsende Player, die anscheinend etwas besser machen als andere, in einem strategisch wichtigen Bereich, der die ganzen Daten der Firma dann im Überblick hat. Das ist, glaube ich, etwas sehr Spannendes, um dann andere Produkte später zu entwickeln oder reinzukaufen.
Ich habe bei CrowdStrike nochmal geguckt, die sind ja noch gar nicht so alt, ne? Die sind auch nur erst 2011 gegründet, machen 2,2 Milliarden Euro Umsatz und roundabout 75 Milliarden bewertet. Das ist schon irgendwie eine starke Entwicklung. Ich meine, wenn man so ein Benchmark, so ein Vorbild, so ein Role Model hat, ist ja wahrscheinlich auch nochmal hilfreich, ne?
Ja, sicherlich. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut vorgelegt da.
Dann lasst uns mal vielleicht noch, ihr habt ein zweites Thema mitgebracht. Da habe ich am Anfang da reingelesen, habe so ein bisschen mich gewundert, dass wir darüber sprechen, aber da gibt es auch ein paar spannende Aspekte, glaube ich, ne?
Ja, wir haben jetzt eine Riesenrunde gehabt, eine Riesenfinanzierungsrunde, und jetzt haben wir mal so ein Acquihire auf dem Schirm, der eine ganze Ecke früher ist. Wahrscheinlich würden die VCs sagen, ist ein bisschen zu früh verkauft, oder vielleicht sind sie auch froh, dass es verkauft ist. Aber auf jeden Fall geht es hier um das Startup AdsMe, das an JobCannon verkauft wurde, und zwar kurz nach der Pre-Seed-Runde. Und hier geht es um HR-Tech, hier geht es um im Prinzip Konsolidierung im Recruiting-KI-Bereich, wo es sicherlich auch ganz viele Player gibt, die damit gestartet sind. Und hier wird ein ukrainisch-britisches Startup sozusagen zum Käufer von einem anderen ukrainischen Startup.
Seid ihr beide vielleicht mal kurz zur Einordnung im HR-Tech-Bereich unterwegs?
Ich bin nicht im HR-Tech-Bereich unterwegs. Ich fand auch spannend, dass Claudius das Thema ausgewählt hat. Ich glaube, da gibt es auch interessante Diskussionen, die wir jetzt dazu führen können. Mein Fokus liegt aktuell tatsächlich auf allem, was wir Global Supply Chain Tech nennen. Mhm. Also wirklich von Sourcing, Procurement über Warehousing, Transportlogistik bis hin zu B2B-Marktplätzen. Also relativ weit weg von HR-Tech-Lösungen. Aber ich glaube, das war auch nicht der Grund, warum Claudius die Company ausgewählt hat.
Genau, der Grund ist, ich bin im Bereich gute Gründer und im Bereich AI sehr interessiert. Und was ich hier sehr spannend fand, ist eben den Ansatz auch, wenn man es mal so etwas breiter betrachtet, wie verändert eigentlich AI das Recruiting? Ja? An welchen Punkten setzt da AI an, und jetzt gar nicht so sehr festgehangen an den kleineren Companies, über die wir jetzt hier sprechen, sondern mal ganz allgemein, welchen Einfluss hat das eigentlich auf Startups? Wir sehen nämlich, dass zum Beispiel einige Startups in unserem Portfolio insgesamt sehr schnell und sehr intensiv AI einsetzen Und also mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, was im letzten Reporting eben gesagt hat, sie haben es geschafft, ihre Kosten über die gesamte Firma zu halbieren und gleichzeitig ihren Umsatz zu vervierfachen, weil sie eben sehr stark AI eingesetzt haben und vorher sehr viel so mit Freelancern gearbeitet haben in Philippinen und so weiter und so fort. Und heute eben ganz viele Sachen einfach mit der 10-fachen Performance schaffen und dafür weniger, sagen wir mal, variable Kosten einsetzen müssen.
Du hast vergessen, den Namen zu nennen von dem Startup?
Kann ich leider nicht nennen.
Ich mache nur Spaß. Okay, aber also
Ich finde, das Beispiel hier ist aber auch ein schönes, um zu zeigen, dass nicht alles glänzt, wo AI draufsteht. Denn wenn diese Company jetzt besonders gut laufen würde, also Atzmi, um die es hier geht, dann hätten sie nicht so früh verkauft. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Und ich finde auch die Idee jetzt nicht besonders schlau. Also was die im Grunde machen, ist versuchen zu predikten, wie Advertising im Meta-Netzwerk, also Facebook, Instagram, performen wird. Was jetzt für Jobcanal interessant ist, weil die eben vor allem Jobs mit Bewerbern und passenden Profilen matchen und anscheinend Performance-Marketing dafür eine relevante Rolle spielt. Von daher, ich glaube, es gibt sehr viele Wege, wie man AI sinnvoll einsetzen kann. Claudius hat es gerade angesprochen, vor allem zum Beispiel, um Effizienzen zu heben, Kosten zu reduzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob AdsMe etwas gewesen wäre, wo ich jetzt investiert hätte. Denn in dem Bereich kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe einige Jahre Performance-Marketing gemacht. Und das wäre jetzt nichts, wo ich jetzt ein richtig großes Outcome erwartet hätte. Von daher sieht das für mich sehr nach einem notgedrungenen Acquihire aus hier, der wiederum für Jobcanal natürlich Sinn machen kann. Da bin ich jetzt nicht tief genug da drin, wie die jetzt konkret ihr Matching machen und wie sie eben auf Kandidaten und Jobs aufmerksam werden. Aber die Hypothese liegt jetzt hier nahe, dass da Performance-Marketing eine wichtige Rolle spielt, wahrscheinlich um auf vorliegende Jobs dann die passenden Bewerber relativ gezielt über Performance-Marketing anzusprechen. Und da kann es dann durchaus Sinn machen, sich das Wissen reinzuholen.
Ich dachte, Sie hätten auch so ein bisschen so Predictions, ne? Wie erfolgreich sind dann die Ads so quasi im Vorhinein, dass sie also budgetschonende Ausspielungen hinterher ermöglichen. Ne? So hatte ich das missverstanden.
Ja, genau.
Ne?
Genau, aber das also zu welchem Grad das wirklich möglich ist und vor allem für eine kleine Firma ohne extrem große historischen Datenschatz, das würde ich nochmal sehr in Frage stellen wollen.
Mhm. Man findet auf Crunchbase zu den beiden Startups eigentlich relativ wenig bis gar nichts, ne? Also jetzt so im Sinne von Finanzierungsrunden. Ihr redet ja beide gleich gerade schon von einem kleinen Acquihire. Das muss vielleicht sogar ein winziger Acquihire sein, weil man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass Jobcanal so richtig tiefe Taschen hat noch so einer kurzen Zeit, oder?
Also genau, es ist bekannt wohl, dass das Startup vorher $500,000 eingesammelt hatte in einer Pre-Seed-Runde von Whitehill Capital mit Unterstützung der Weltbank. Und im zweiten Schritt ist irgendwo, die Terms des Deals sind nicht offengelegt, aber der Deal wird geschätzt auf unter $1 Million. Also das heißt, ziemlich flat wahrscheinlich.
Also vielleicht mal generell gesprochen, ist das was man jetzt häufiger sieht gerade oder auch häufiger sehen wird noch gerade? Hat das was damit zu tun, dass das Funding-Klima so schlecht ist?
Also ich glaube, gar nicht mal unbedingt. Aber jetzt sind sozusagen, glaube ich, ukrainische Startups grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen in einem Nischenökosystem, wo das lokale Funding sicherlich erstmal schwach ist. Also wenn die Teams jetzt nicht woanders eine sehr starke Anbindung haben, ist das schon mal schwierig für die grundsätzlich zu raisen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Hauptthema. Ich glaube, das, was man häufiger sehen wird, das sind grundsätzlich Konsolidierungen im AI-Space. Also es gibt dort einfach sehr, sehr viele Startups, die mit Ideen starten ohne eine eigene Technologie. Und ich glaube, da gibt es viele Teams, die loslaufen und nur die stärksten und bestvernetzten Teams, die am meisten Geld raisen, werden das dann am Ende schaffen. Und dann gibt es auch einfach sehr viele Teams, die einfach ein Feature bauen und dann sich vielleicht schon einen Acquihire empfehlen damit, aber am Ende nicht viel mehr Chancen als eine Company haben. Und ich glaube, das ist hier eben so ein Fall. Das gibt es eben auch. Gibt eben, sagen wir mal, Gründer, die jetzt nicht total am Durchstarten sind mit ihrer Idee, mit ihrer Firma. Und das ist hier so ein Fall. Aber man muss auch sagen, sozusagen, man baut in jedem Ökosystem, glaube ich, auch unterschiedliche Firmen. Und wenn man eben nicht den Zugang zu Riesenkapital hat, sowieso unter schwierigen Bedingungen startet, ist man vielleicht auch mit dem Outcome von einer knappen Million sehr, sehr happy erstmal als junger Gründer und sagt, hey, wir haben uns jetzt mal bewiesen, wir haben die erste Firma aufgebaut, wir haben was gelernt. Der Acquirer sagt, hey, wir haben ein paar gute Leute geheiert, die sich sozusagen darüber qualifiziert haben, dass sie ein Startup aufgebaut haben.
Genau, und ich finde diesen Punkt der Konsolidierung von AI-Companies und vielleicht auch Acquihires in dem Bereich auch nochmal sehr gut. Und vielleicht auch ein ganz guter Bogen zurück zu Sierra, weshalb wir ja manchmal darauf schauen, wenn solche Megarunden passieren. Ich glaube, hatten wir auch schon mal zu gesprochen, weil die natürlich ein Signal an den Markt auch sind. Welche Company ist jetzt hier eigentlich der Winner und lohnt es sich jetzt überhaupt noch einen Competitor zu starten oder zu finanzieren, wenn jetzt hier ein Player so heraussteht, einfach mit so einer so tiefen Tasche und so gut finanziert von sehr namhaften VCs, da wird vermutlich dann nicht viel schief gehen, sag ich mal. Also es kann immer was schief gehen, aber die sind quasi set up for success. So ist ein klares Signal an alle anderen Marktteilnehmer, die noch sehr frisch sind. Und ich glaube, das werden wir in vielen anderen Bereichen sehen. Wir hatten ganz kurz überlegt, ob wir vielleicht Legal Tech mit reinnehmen. Da gab es auch gerade zwei Finanzierungsrunden, wird dann bestimmt morgen oder übermorgen bei dir besprochen. Da sehen wir auch gerade extrem viele Companies, die halt AI auf Legal Documents anwenden, was natürlich auch sehr nahe liegt. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen so ein Land-Grabbing-Game. Also da gibt es sehr viele Companies, die mit spannenden Kanzleien zusammenarbeiten. Die Frage ist dann, wie lange bleiben die Kunden dabei, bevor sie vielleicht doch unhappy sind mit der Qualität der Lösung? Und am Ende wird es halt zwei, drei geben, die sehr gut finanziert werden. Und damit ist dann der Markt vermeintlich auch zu, sodass es dann die Konkurrenz schwer haben würde, auch noch von namhaften VCs große Runden zu raisen. Und ich glaube, Sierra war hier so ein Beispiel dafür. Und AdsMe ist vielleicht ein Beispiel am anderen Ende der Skala, wo dann auch jemand erkannt hat, dass er sich wahrscheinlich nicht durchsetzen können wird und dann gesagt hat, dann nehme ich lieber den kleinen Exit mit. Und der kann ja für einen Gründer durchaus life-changing sein, je nachdem, wie viel jetzt der Gründer hier noch an der Company besessen hat.
Und auch wenn es vielleicht, sagen wir, eigentlich ein Thema wäre für eine eigene Podcast-Folge, aber kann man so aus, gibt es so ein, zwei Indikatoren, so Faustformeln, wenn ihr intern diskutiert, ob ein Startup ein anderes übernehmen soll, wann rät man einem Team dazu, das zu verfolgen oder zumindest tiefer einzusteigen und wann sagt man von vornherein, lasst die Finger davon?
Du meinst jetzt auf der Seite des Targets?
Nee, ich meine jetzt auf der Seite des Käufers. Also weil man hat ja, also jetzt hier in dem Fall ist ja auch zwei Startups, ne, dass man kriegt ja wahrscheinlich immer wieder mal Opportunitäten unter die Nase gehalten, ne, wo man dann ja wahrscheinlich auch sehr viel Zeit verlieren könnte unter Umständen. Und vielleicht gibt's ja vorher so ein, zwei Indikatoren, die man sich durch den Kopf gehen lassen könnte, wo man sagt, hey, das macht eigentlich gar keinen Sinn, da reinzusteigen.
Ja, also es ist schon selten, dass wir Zeit auf Acquisition Targets verbringen mit unseren Portfoliounternehmen, die uns angeboten werden.
Ach ja.
Also es geht, man wird eigentlich eher gekauft, als dass man verkauft. Also es ist schon eher eine strategische Entscheidung, zu sagen, wir wollen uns in dem oder dem Bereich entweder wie hier als Acquihire mit Expertise vervollständigen, dann sucht man da explizit nach. Meistens sind solche Käufe dann aber auch anderer strategischer Natur, zum Beispiel um einen Marktkonkurrenten vom Markt zu nehmen, der vielleicht sich ganz gut entwickelt, oder um eine andere Geografie zu erschließen, oder was ja auch immer im Raum steht, sind dann Fusionen zwischen Playern, wo der Markt schwierig ist. Ich glaube, der E-Scooter-Bereich ist ein gutes Beispiel. Da wird auch immer viel diskutiert, ob es da nicht irgendwelche Fusionen gibt und ob die nicht vielleicht sogar sinnvoller für alle Beteiligten wären, weil man natürlich auch viel Geld verliert, sich gegenseitig den Markt streitig zu machen. Das haben wir auch im Hot-Food-Bereich, Food-Delivery-Bereich viel gesehen. Mhm. Also ich glaube, das sind eher Gründe, dass man sich dann strategisch Gedanken macht, wie können wir eigentlich anorganisch wachsen und wie können wir uns bestimmte Expertise oder bestimmte Marktsegmente einverleiben. Es ist jetzt selten, dass man eine Company gezeigt bekommt und dann sagt, ach ja, das ist ja vielleicht ganz spannend. Das passiert sicher auch, aber typischerweise sind dann so Startups relativ stark mit sich selbst beschäftigt und können sich jetzt nicht mit jedem potenziellen Acquisition-Target intensiv auseinandersetzen, wenn das nicht sowieso Teil der Kernstrategie ist.
Ja, ich würde auch den meisten meiner Startups abraten, sich damit zu beschäftigen, überhaupt so opportunistisch, hey, da könnten wir jetzt irgendwie einen Acquihire in ein Team kaufen. Ich glaube, was die meisten Startups in der frühen Phase eher machen, ist, dass sie schauen, okay, wo sind gerade Startups pleite gegangen? Und dann schauen, ob da einzelne Talente sind, die man braucht, weil meistens braucht ein Startup jetzt nicht so eine komplette Mannschaft, wo dann gerade bei einem sehr Early-Stage-Startup das Gründerteam natürlich auch gewissermaßen demotiviert ist nach dem Verkauf, sondern entweder man kauft eine stabile Firma mit einem Produkt und mit einem Umsatz, den man genau strategisch integrieren kann. Da weiß man, glaube ich, dann genau, was man will. Und man schaut, welche einzelnen Leute will ich haben. Und eigentlich gibt's ja nur dann, wenn irgendwas so dazwischen ist, vielleicht einen Grund, dann eine Firma zu kaufen, die weder das eine noch das andere ist. Also die Fälle sind, glaube ich, relativ selten. Ja.
Cool. Dann würde ich fast sagen, bis hierher erstmal. Haben wir was Wichtiges vergessen und vielleicht nochmal die Brücke zu euch? Wer darf sich denn melden bei euch?
Ich glaube, vergessen haben wir hoffentlich nicht so viel. bei uns können sich, wie Claudius sagen würde, gute Gründer melden. Also wir freuen uns sehr, wenn sich Leute bei uns melden, die was Spannendes bauen. Bei uns, bei Project A, wir sind Generalisten, schauen uns viele Themen an. Bei mir ganz spezifisch, wie gesagt, alles im weiteren Kontext von Global Supply Chains. Gerne schon vor der Pre-Seed, aber auch Pre-Seed, Seed sind unsere Kernbereiche, wo wir investieren. Ich schaue mir aber jede Company gerne in dem Bereich an, weil da gibt's noch so viel zu heben und zu machen. Von daher meldet euch gern.
Ja, und wir sind auch Generalisten bei 10x Founders und ich speziell freue mich sehr über sehr, sehr ambitionierte Gründer, die die Welt verändern möchten und das im Bereich Deep Tech, Tech mit einem gewissen Präferenz für Themen rund um AI, Robotics und sonstige Dinge, die ihr findet, die Welt verändern und verbessern werden.
Super. Und dann vielleicht nochmal ganz kurzer Event-Tipp. Claudius, wir haben uns ja gerade am tollen Start Summit gesehen in St. Gallen, ne? Und Philipp, wir beide sehen uns jetzt bei Cheftreff, glaube ich, habe ich gesehen, ne?
Ganz genau. Ich glaube, in 1-2 Wochen haben wir das Vergnügen und ich darf ein bisschen was dazu erzählen. Breaking into VC heißt es, glaube ich. Also welche Tipps ich vielleicht Stand heute geben kann, wie man in VC reinkommt. Ich habe selbst auch nicht den ganz klassischen Weg gewählt. Von daher wird, glaube ich, ein spannendes Thema.
Und es ist eine tolle Konferenz. Also an der Stelle nochmal, ich glaube, der Ticketvorverkauf läuft noch. Also um mich mal anschauen, Cheftreff findet man, wenn man es googelt. Euch beiden lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, viel Spaß in den USA, Claudius.
Danke dir.
Bis dann. Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Philipp Werner
und
Claudius Jablonka
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.